Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Ärztetag 2022. Health in all policies. In dieser Folge geht es um einige Ergebnisse des Ärztetages 2022 und über einen dringend nötigen Paradigmenwechsel in unserer Gesellschaft. Wir müssen in Zukunft die Folgen für unsere Gesundheit bei Entscheidungen in allen Bereichen mitdenken.
Also wie war es denn auf dem Ärztetag aus Ihrer Sicht? War es ein erfolgreicher Ärztetag?
Naja, es ist schwierig, wenn man den Präsidenten des Deutschen Ärztetages fragt, ob der erfolgreich war. Da kann er ja nur Ja sagen.
Dann frage ich anders. Sind alle Ihre Erwartungen übertroffen worden?
Nein, das auch nicht. Aber viele.
Ja.
Und insofern finde ich jetzt voreingenommen selbstverständlich,
klar,
dass es ein guter Ärztetag war. Ja.
Und wir haben vor dem Ärztetag über zwei Schwerpunkte gesprochen. Das eine war der ärztliche Versorgungsbedarf in einer Gesellschaft des langen Lebens. Das andere war Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Jetzt wird sowas natürlich inhaltlich vorbereitet, logischerweise. Wir haben auch über vieles gesprochen. Aber nehmen wir doch mal die Gesellschaft des langen Lebens. Was hat Sie da vielleicht noch überrascht? Wovon waren Sie angetan? Was gab es da für interessante Diskussionen?
Also da hat mich jetzt nichts in dem Sinne überrascht, weil es ja etwas ist, was wir als Ärzteschaft schon vorbereitet hatten und wo es uns im Wesentlichen darum ging, diese Botschaft in die Gesellschaft zu tragen, dass das so ist. Und das ist ein Stück weit, glaube ich, gelungen. Die Berichterstattung darüber in ärztlich, aber auch nicht ärztlichen Medien war relativ intensiv, bis hin auch zur Fernsehberichterstattung, eben zur Primetime im Heute-Journal und an anderen Stellen, in denen klar wurde, dass die Absolutzahlen von mehr Ärztinnen und Ärzten, die in den letzten 20 Jahren zu verzeichnen sind, nicht bedeuten, dass wir damit automatisch den Bedarf, den wir haben, decken können, weil die älter werdende Gesellschaft in einer komplexen und leistungsfähigen Medizin einfach einen anderen Bedarf hat, der noch schneller wächst als dann die Zahl der Ärztinnen und Ärzte oder deren geleistete Arbeitsstundenzahl. Und darauf aufmerksam zu machen, ist uns, glaube ich, gelungen, und diese Differenzierung herzustellen. Und die Botschaft, dass wir gesagt haben, wir brauchen tatsächlich, wenn wir denn diese Form von Versorgung weiter wollen, die wir heute haben und die wir gewöhnt sind und die, finde ich, einer modernen Gesellschaft, die ja doch in der Summe ziemlich reich ist, durchaus auch zusteht und ansteht, wenn wir die also weiter aufrechterhalten wollen, dann brauchen wir mehr Ärztinnen und Ärzte, und auch die Studienplatzerhöhungsforderung ist sehr deutlich angekommen und das notabene vom Minister bestätigt. Nun ist der an der Stelle nicht zuständig als Gesundheitsminister, der kann es sich leicht machen, kann es ähnlich leicht fordern wie wir. Zuständig sind die Landesbildungsministerien oder Wissenschaftsministerien und die Landesfinanzminister selbstverständlicherweise. Trotzdem, glaube ich, bleibt das und kann das nicht ohne Wirkung bleiben.
Das hoffe ich. Ich bin erstmal froh, ich darf das sagen als Journalist, dass viele Kolleginnen und Kollegen von mir jetzt auch nicht die absoluten Spitzenreiter in Sachen Mathematik und Statistik waren in ihren Studien. Das ist, glaube ich, kein Zufall. Und insofern, wenn wir das mit den Zahlen richtig hinbekommen haben und mal nicht sehen, ah ja, sind ja mehr, dann reicht es aus, dann finde ich das schon mal super. Auch so Rückenwind vom Gesundheitsminister kann nicht schaden. Jetzt habe ich noch eins vermisst, nämlich so einen kleinen Hinweis schon aus bestimmten Bundesländern, die gesagt haben, wir machen das. Das ist noch nicht passiert.
Also man muss, glaube ich, auch mit seiner Erwartungshaltung, seinen Wünschen ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, ich traue unseren PolitikerInnen alles zu, auch im positiven Sinne. Aber dann lassen wir das mal so stehen. Es ist ja, der Ärztetag ist ja noch nicht so lange vorbei.
Dem will ich nie widersprechen.
Genau. Anderes Thema waren die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Und das ist was, darüber haben wir ja schon in diesem Podcast mehrfach geredet. Das ist was, wo Ihnen sehr viel am Herzen liegt, das weiß ich. Ist da Bewegung reingekommen? Ist da auch was passiert?
Ja, auch da ist was passiert. Das war ein Tagesordnungspunkt, der seitens der Referenten, die vorgetragen haben, fantastisch vorgetragen worden ist. Und zwar mit sehr unterschiedlichen Aspekten. Primäre Krankheitslast der Kinder durch die eigentliche Covid-Erkrankung, sekundäre Krankheitslast der Kinder bedingt durch Folgeerscheinungen, die bedingt sind durch die vielen Maßnahmen und die gesellschaftlichen Einschränkungen, die wir haben vornehmen müssen, Schulschließung etc. Dann auch die gesamten Aspekte um das Thema Impfen herum, die Kommunikation ums Thema Impfen und dann am Schluss auch nochmal die psychosozialen Folgen von Kindern und auch Kinderrechten in dem Kontext. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Einmal diese hochdifferenzierte Darstellung der unterschiedlichen Aspekte zu sehen. Das hat die Debatte befördert. Das hat auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit nochmal befördert. Ist uns aber schon vorher gelungen. Auf der Eröffnungsrede habe ich ja sehr deutlich dazu auch Stellung genommen und war dann wunderbare Korrespondent zu dem, was wir dann in dem Tagesordnungspunkt gemacht haben und auch weiteren Pressekonferenzen. Und auch da hat der Minister schon am Tag, als er da war, nochmal klar und deutlich festgestellt in einer Pressekonferenz, die wir im Anschluss an den Deutschen Ärztetag hatten oder an die Eröffnungsveranstaltung hatten, dass wir uns sehr strecken müssen, dass wir nicht wieder, was auch immer geschieht, Schulschließungen aussprechen und dass wir das Wohl der Kinder in jedem Falle in stärkerem Maße ins Auge nehmen müssen bei allen weiteren Entwicklungen der Pandemie. Und das war es schon wert, das so festzustellen. Und insofern ist das ein ganz großer Erfolg. Und die Atmosphäre in der Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt war dann tatsächlich so, dass am Schluss die Referenten mit Standing Ovations vom Deutschen Ärztetag verabschiedet worden sind. Das hat es auch noch nicht so oft gegeben.
Das finde ich super. Jetzt werden wir natürlich auch dranbleiben und gucken, was jetzt tatsächlich passiert bei den vielen Dingen, wo wir wissen, dass was passieren muss. Jetzt möchte ich über was sprechen, was für mich, und das ist mir klar, dass wir das jetzt fast schon inflationär benutzen, diesen Begriff, schon wieder klingt wie ein Paradigmenwechsel. Das letzte Mal haben wir gesprochen über einen Paradigmenwechsel, den Sie fordern, bei dem, wonach orientiert sich eigentlich der Bedarf. Ja? Jetzt habe ich das Gefühl, gibt es einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik, in der Wahrnehmung von Gesundheit überhaupt. Sie wollen etwas machen, das heißt Health in All Policies. Erklären Sie es kurz.
Ja, Health in All Policies ist eine Forderung des World Health Summit oder auch der WHO. Das heißt, dass man bei allen Dingen, die man politisch entscheidet, auch das Thema Gesundheit der Menschen, der Gesellschaft oder Gesellschaften im Auge behalten sollte. Mhm. Und das ist eine alte Tradition, die eigentlich ihren Ursprung hier in Berlin bei Rudolf Virchow hat, der das schon damals früh festgestellt hat und der festgestellt hat, vor allem die Lebensbedingungen beeinflussen Gesundheit und Krankheit. Mhm. Und die Lebensbedingungen im weitesten Sinne. Und das ist uns ja im Grundsatz lange bekannt, eben spätestens seit Virchow. Wir haben aber diesen Aspekt bei der Gestaltung der Lebensbedingungen, und das sind ja politische Prozesse, an vielen Stellen ausgeblendet oder nicht ausreichend in den Blick genommen und berücksichtigt. Und das ist die Forderung, die wir und ich auch ganz persönlich stelle, weil ich glaube, dass darin auch ein Schlüssel liegt, mit einer älter werdenden Gesellschaft und begrenzten Ressourcen der Gesundheitsversorgung fertig zu werden. Mhm. Also das fängt an bei Gesundheitskompetenz, und zwar im Hinblick auf Lebensführung des Einzelnen, gesund zu leben und dafür auch im Umfang, den man beeinflussen kann, mit dafür zu sorgen, dass man eben Erkrankung auch vermeidet. Und das hat was mit Bewegungsmangel zu tun, mit Essverhalten und vielen anderen Dingen. Dass das nicht immer gelingt, darum geht es nicht. Es hat auch nichts zu tun mit nur Verzicht. Ja, also das wird häufig missverstanden. Es hat was zu tun damit, dass man das Richtige tut. Und das muss man wissen, was das Richtige ist. Gesundheitskompetenz bedeutet aber auch, dass man unter Umständen mit einfacheren gesundheitlichen Störungen durchaus auch selbst fertig wird. Ja, also ohne, dass man dazu professionelle Hilfe in Anspruch nehmen muss. Bei begrenzten Ressourcen und nachlassender Arztzahl oder auch Zahl von Pflegerinnen und Pflegern und so weiter, anderen Gesundheitsfachberufen, die sind ja von ähnlich betroffen wie die Ärzteschaft auch, wird es den Menschen nichts anderes übrig bleiben, als unter Umständen mit bestimmten Dingen auch erstmal selber fertig zu werden, schafft man andernorts im Übrigen auch. Also das ist auch ein Teil von Gesundheitskompetenz. Und dann geht das Thema natürlich hinein in eben die Gestaltung der Lebensbedingungen. Die ist mannigfaltig. Mhm. Das geht los bei der Gestaltung von Stadt- und Lebensräumen, also der Architektur. Wie leben wir zusammen? In Ghettos oder sozusagen gemischt.
Klar, oder bauen wir so einen Potsdamer Platz, wo man sich nicht treffen kann, so weil alles vollgebaut ist oder was, wo Menschen auch zusammenkommen können, was machen können.
Wie gestalten wir es, dass Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz sind, nicht nur hin und zurück fahren, sondern vielleicht am Arbeitsplatz auch Räume und Ebenen der Begegnung haben. Und dass vielleicht auch sogar gesundheitsförderliche Verhaltensweisen dort möglich sind im Sinne von Bewegung und anderen Dingen. Das geht weiter, das Verhältnis zwischen Alt und Jung. Leben die Alten in alten Wohnheimen irgendwo im Abseits im Grunewald oder leben die sozusagen in einem Zentrum, wo auch Kinder sind und Jugendliche sind und wo man sich trifft und wo die gemischt sind und sich dann auch sehen. Dann Verkehrspolitik. Ja. Also haben wir einen öffentlichen Nahverkehr, der es uns ermöglicht, jedenfalls in Ballungszentren möglichst aufs Auto zu verzichten.
Ja? Und zwar so, dass wir auch trotzdem noch einigermaßen pünktlich
kommen. Und so, dass wir gut und pünktlich kommen und ohne, dass wir darüber nachdenken müssen, groß, fährt was, fährt nichts oder so. Ja? Ja. Das wäre ja schon sehr hilfreich und kann man das vielleicht so gestalten, dass man sagt, das ist umsonst. Also es gibt ja hohe Mohn, die ja schon mal gemacht haben. Ne? Das Kommunalticket für jeden zugänglich, das über die Steuer gelöst haben. Auch das wäre ja eine Überlegung wert, ja, damit das keinen davon abhält, das aus diesem Grunde zu tun. Und im Gegensatz auch dazu einlädt, es noch mehr zu nutzen. Und dann dafür zu sorgen, dass der Individualverkehr mit dem Kfz deutlich zurückgeht und sich reduziert auf Situationen, wo man schweres transportieren muss oder eben dann in Räumen stattfindet, auf dem Land oder wo auch immer, wo man das natürlich in dieser Form nicht so sicherstellen kann. Also auch das sind Überlegungen, die angestellt werden sollte unter den verschiedensten Aspekten. Verkehrspolitik heißt, wenn weniger Kfz fahren, weniger Feinstaub, weniger Lärm, weniger CO2-Ausstoß, weniger Klimawandel, weniger Verbrennung von fossilen Brennstoffen und so weiter und so fort. Viele Dinge, die dann mittelbar natürlich erstmal primär nicht unbedingt notwendigerweise auf den ersten Blick was mit Gesundheit zu tun haben, im zweiten schon. Klimawandel, Hitzewellen etc. hat was mit Gesundheit zu tun. Lärmbelästigung hat was mit Gesundheit zu tun. Feinstaub hat was mit Gesundheit zu tun. Und gute, sagen wir so, öffentliche Verkehrsmittel, die dann aber auch ein gewisses Maß an persönlicher, individueller Bewegung brauchen, weil man da hingehen muss und vielleicht mehr zu Fuß ist, haben auch was mit Gesundheit zu tun. Das könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde lang auswälzen, auf viele, viele Dinge in unser Leben betrifft. Und das ist im Übrigen nicht das Programm einer bestimmten politischen Partei, wie der ein oder andere vielleicht vermuten könnte, weil diese Partei, ich spreche von den Grünen, sich diesen Themen vielleicht etwas früher gewidmet hat als andere. Ich glaube, andere Parteien tun es inzwischen auch. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und es ist ein Thema, was eigentlich uralt ist.
Ich finde es erstmal super, dass Sie das so betrachten. Sie haben natürlich einerseits recht, dass Sie sagen, wir müssen dann die Dinge anders betrachten. Andererseits muss man sagen, im Prinzip sind wir bescheuert, dass wir die nicht schon immer so betrachtet haben. Also, dass wir als Menschen, wo wir wissen, Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut, dass wir nicht bei allem sowieso fragen, macht uns das kränker, macht uns das gesünder? Was macht das mit uns, mit unseren Körpern und so? Ist ja eigentlich bescheuert, ja. Also kann man sich auch nur in so einer modernen, industrialisierten, individualisierten Gesellschaft vorstellen, dass wir das vergessen, würde ich sagen. Und trotzdem, Sie haben es gerade mit der Politik erwähnt, also mehr öffentlicher Nahverkehr. Ich habe eine Forderung auch noch gelesen, weniger Fleisch zum Beispiel, also auch eine Wende in der Ernährungs- und Landschaftspolitik. Das finde ich schon erstaunlich, dass so ein ganzer Ärztetag, wo ja Menschen aller Couleur dabei sind und wahrscheinlich doch viele, sagen wir mal, eher zu konservativen Parteien neigend, vermutlich als im Durchschnitt der Bevölkerung,
würde
oder?
Würden Sie nicht so sehen?
Nicht so sehen?
Nein,
okay.
Das ist anders, als die meisten sich das vorstellen. Ja.
Okay, aber dass Sie das fordern, wie wollen Sie denn dafür sorgen, dass Sie nicht jetzt genauso schief angesehen werden, wie die eben zitierten Grünen, die ja zum Beispiel Prügel bekommen haben, wenn sie einen Veggie-Day verlangen oder die bei jeder Tempo-30-Diskussion sich sonst was anhören müssen?
Also erstens wird der Präsident der Bundesärztekammer nicht vom deutschen Volk gewählt, also der kann sich ruhig mal,
schief
angucken lassen. Ja?
Okay.
Das ist das Erste.
Ja, gut.
Auch der Doktor wird ja gelegentlich vom Patienten schief angeguckt.
Na klar.
Vor.
Ja.
Ja? Das muss er aushalten.
Ja.
Erstens. Zweitens finde ich, gerade auch bei Ernährungswende und bei der Fragestellung, wie stellen wir unsere Lebensmittel her, kann ich mich daran erinnern, ich habe viele bäuerliche Verwandte, komme aus Westfalen, eine von Landwirtschaft gekennzeichnete Region. Und ich bin zwar kein Landwirt, aber durch die Nähe zu der Verwandtschaft habe ich schon durchaus ein bisschen Ahnung von dem, was da passiert. Und ich würde sagen, eine Wende in der fast industrieartigen Produktion unserer Nahrungsmittel, die ist nicht so ganz einfach. Und man wird auch jetzt nicht romantisch daran gehen können, dass man das alles so macht wie noch vor 100 Jahren. So muss es vielleicht auch nicht sein. Aber dass man einen guten Mittelweg geht mit modernen Mitteln, dafür sorgt, dass es schon auch möglichst effizient und auch so hergestellt werden kann, dass es bezahlbar bleibt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber trotzdem Qualität produziert wird und nicht einfach nur Masse, ja, billige Masse. Denn die hilft uns wenig. Und dass der, wie das vielleicht von mancher Partei noch vor 30 Jahren gefordert wurde oder auch heute vom einen oder anderen Vertreter noch gefordert wird, dass also auch der Arbeiter, was ich dreimal in der Woche Fleisch haben kann, in Anführungszeichen, das ist jetzt ein bisschen polemisch.
Na, heute ist er ja dreimal am Tag, ne?
Ja, das ist ja das Schlimme, ja.
Ja.
Also das muss man einfach sagen, ist völlig unnötig. Und dass, wenn die landwirtschaftlichen Produkte teurer würden, es natürlich dazu führt, dass Menschen mit geringerem Einkommen mehr noch darüber nachdenken müssen, was sie sich leisten können, was auch nicht. Das heißt aber nicht, dass sie hungern müssten oder schlecht essen müssten. Also ich glaube, daran kommen wir nicht vorbei. Und wir sehen zum Beispiel, Deutschland ist das Land im europäischen Vergleich, erst recht im Vergleich zu Spanien, Frankreich, Italien, Länder, die wir bereisen, gern bereisen, auch gerade wegen ihrer kulinarischen Genüsse und ihrer Lebensart so gern bereisen. In diesen Ländern geben die Menschen über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg deutlich mehr, auch prozentual ihres Einkommens für gute Nahrung aus als wir. Wir sind im Hinblick auf das Einkaufen von Nahrungsmitteln absolute Schnäppchenjäger. Und das ist ja etwas, über das muss man diese Gesellschaft irgendwie debattieren. Und da hilft es dann wenig, wenn politische Vertreter von Menschen oder vermeintliche politische Vertreter von Menschen mit geringem Einkommen darauf dann drängen, das sei alles nicht möglich. Und das glaube ich nicht. Und ich behaupte das Gegenteil.
Jetzt gibt es noch einen Punkt, den ich wahnsinnig spannend finde. Sie wollen ein Schulfach Gesundheit und Nachhaltigkeit anregen und Schulen selbst zu gesunden Lebensräumen umgestalten. Das mit dem Fach kann ich mir noch gut vorstellen. Was heißt es denn, Schulen zu gesunden Lebensräumen umzugestalten?
Ja, das heißt zum Beispiel, dass wir für den Aspekt Bewegung, Musik und auch Ernährung einen ganz anderen Stellenwert wählen müssen.
Also nicht drei Stunden Sport die Woche irgendwie am Nachmittag, wenn alle platt sind.
Es gibt die schöne Feststellung des jüdischen Geigers Yehudi Menuhin, der gesagt hat, wenn man mehr Musik mit den Kindern in der Schule machen würde und jeden Tag mindestens eine Stunde Musik stattfindet, dann wäre die Welt eine andere. friedlicher, zum Beispiel. Ich bin davon überzeugt. Ich glaube, dass das eine Wirkung hat auf Menschen, speziell in einem Lebensalter, in dem sie sich entwickeln und in dem sie stark beeinflusst werden von dem, was mit ihnen und wie man sich mit ihnen beschäftigt. Und insofern halte ich Sport und Musik für ganz wesentliche Schulfächer. Und wenn das noch ergänzt wird um das Schulfach gesunde Lebensführung, Gesundheit und auch nachhaltiges Leben, dann wird das Wirkung haben, mit natürlich einer großen zeitlichen Verzögerung.
Klar.
Also in 10, 20 Jahren, wenn wir das morgen früh einführten, hätte das richtig Wirkung.
Das ist ein Generationenthema.
Das ist ein Generationenthema. Und da wir aber in 4-Jahres-Etappen politisch denken und uns von Wahl zu Wahl hangeln, noch intermittierend garniert durch viele Landtagswahlen, ist unser politischer Betrieb eigentlich kaum in der Lage, in solchen Kategorien zu denken. Und dann muss es eben zum Beispiel so einen Berufsstand wie die Ärzteschaft tun.
Also bei all diesen, wirklich sagen, wo ich applaudieren könnte, die ich ganz großartig finde, habe ich mich trotzdem gefragt, wie machen wir es denn? Sie haben es jetzt gesagt, dass wir in Legislaturperioden denken. Ich habe noch dran gedacht, dass selbst wenn wir jetzt eine Regierung hätten, die 20 Jahre im Amt ist, würde ich trotzdem denken, alleine bei der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern oder auch den verschiedenen Ressorts würden die guten Ideen einfach aufgerieben werden. Wie können wir das schaffen, dass das dann nicht passiert? Das ist vielleicht ein großes Ziel, aber weniger passiert.
Ich bin nicht so pessimistisch wie Sie, was das angeht, was die Idee angeht. Ich bin ein Idealist als Mensch, also im wohlverstandenen Sinne, nicht weltfremd, aber ich bin noch von Idealen bewegt und irgendwie angeregt und auch motiviert. Und ich glaube, dass es eine Wahnsinnskraft hat und kräftiger ist als alles andere. Und ich würde beobachten oder ich würde feststellen, dass meine Beobachtung die ist, dass diese Themen aktuell eine deutlich stärkere Kraft entwickeln als vielleicht noch vor 5 oder 7 Jahren. Erst recht vor 10. Und insofern sehe ich durchaus optimistisch in die Zukunft, was auch das politische Engagement in dem Kontext angeht. Ob das die Friday for Future Bewegung ist, die freitags auf die Straße geht, die Jugendlichen. Oder ob es in allen politischen Parteien Kreise sind, die wissen und verstanden haben, dass diese Themen im Sinne der normativen Kraft des Faktischen auf uns einströmen und uns als Problem vor der Tür stehen. Also alle miteinander tragen dazu bei, dass diese Themen weiter bewegt werden. Und insofern glaube ich, noch eins im Übrigen, ich bin der festen Überzeugung, wenn eine moderne Industriegesellschaft diese Transformation hinkriegt und als erste hinkriegt und die Dinge, die dabei notwendig sind, auch, das muss man ja mit technischem Fortschritt machen, nicht mit Rückschritt, und dann technische Tools entwickelt, die in dem Kontext hilfreich sind, dann ist das ein Exportschlager mit absoluter Gewissheit. Davon bin ich fest überzeugt.
Also wenn Sie mich jetzt schon als Pessimist erlebt haben, dann spiele ich jetzt mal Advocatus Diaboli, aber richtig pessimistisch. Also Sie wissen ja, Frank Zappa hat gesagt, Politik ist nur der Unterhaltungsarm der Industrie. Und wenn Ihre Pläne jetzt funktionieren würden, dann sind wir alle viel länger gesund. Ist ja alles präventiv, uns geht es dann gut, dann kann man uns keine Orthesen verkaufen und keine Medikamente und so. Das wird die Industrie doch niemals zulassen, werden viele sagen. Was sagen Sie dazu?
Ja, wenn man sich zu sehr auf solche Argumente verstellt, dann wird man irgendwann zum Revolutionär. Insofern neige ich nicht dazu, das so zu handhaben. Erstens. Zweitens glaube ich, dass Wertschöpfung eben auch an anderer Stelle stattfindet als nur bei Orthesen. Die bleiben auch natürlich unverändert erhalten. Das ist ja gar
Weil wir dann ja auch alle viel älter werden.
So ist es. Früher oder später werden wir die auch brauchen. Aber vielleicht brauchen wir andere Dinge dann weniger oder wir sind zumindest in der Lage, gesund länger zu leben, aus eigener Kraft, weniger notwendiger personeller Betreuung.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.